Ich sehe auch Nachhaltigkeit nicht als ein Ziel, was man erreichen kann, sage ich jetzt mal in dem Sinn, sondern einen Weg, auf den man sich begibt und dann so von Jahr zu Jahr besser wird.
Wir schützen heute die Generation von morgen. Und das umfasst unsere Firmenphilosophie eigentlich ziemlich gut, weil das ist für uns nicht irgendein toller Spruch, den wir uns an die Wand hängen, sondern es ist wirklich das, wonach wir unser Handeln ausrichten.
Also ich finde es gefährlich, dass man quasi die Verantwortung immer schön weitergibt an den Endkonsumenten, weil das ist schon auch irgendwie so eine Botschaft, die noch viele Unternehmer oder Leute im Top-Management so im Kopf haben.
Hallo und herzlich willkommen bei Think Tank, dem Podcast der Feuerverzinkungsindustrie. Mein Name ist Sabrina Pick und in dieser Folge geht es um Nachhaltigkeit als Firmenphilosophie. Laut einer aktuellen Untersuchung des GfK Marktforschungsinstituts meinen 73% der Deutschen, dass ihr persönliches Verhalten einen positiven Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt leisten kann. Dies unterstreicht nicht nur das zunehmende Nachhaltigkeitsstreben vieler Menschen, sondern bestätigt auch einen Trend, der sich in zahlreichen Initiativen der Politik, der Zivilgesellschaft und von Unternehmen rund um das Thema widerspiegelt. Im Kern geht es darum, die Bedürfnisse der Gegenwart zu erfüllen, ohne zukünftige Generationen zu beeinträchtigen. Für Unternehmen bedeutet das, langfristig zu denken und zu handeln, ökologisch, sozial und wirtschaftlich verantwortungsvoll. Damit stehen Unternehmen aktuell vor der Herausforderung, Geschäftspraktiken und Firmenphilosophie entsprechend auszurichten. Aber wie sieht Nachhaltigkeit als Firmenphilosophie konkret aus? Heute möchte ich mit meinen Gästen Anna-Maria Ademay und Julian Senn genau darüber sprechen. Anna arbeitet als Head of Communication and Sustainability bei The Coating Company. Julian ist Nachhaltigkeits- und Kommunikationsmanager bei der Chemische Werke Klute GmbH. Anna, Julian, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei euch aus?
Mein typischer Arbeitstag sieht eigentlich sehr untypisch aus, weil kein Tag ist wie der andere. Ich bin neben der Nachhaltigkeit auch für die Unternehmenskommunikation verantwortlich und man kann bedingt die Themen planen für den Tag, aber es genauso viel kommt eigentlich immer spontan rein. Es ist super abwechslungsreich. Es sind immer wieder neue Herausforderungen, aber das macht das Ganze auch so spannend und so interessant für mich.
Ja, dem kann ich mich eigentlich anhängen. Also da entwickle ich auf der einen Seite irgendwie so große Themen wie Nachhaltigkeitsstrategie mit unterschiedlichen Abteilungen weiter, aber habe dann auch im Tagesgeschäft mal irgendwie Themen zu bearbeiten wie warum ist denn der CO2-Fußabdruck von Produkt X so und nicht anders?
Ja,
Ja.
das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für euch auch persönlich?
Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass Mensch und Umwelt langfristig miteinander in Einklang stehen. Das heißt, dass man sowohl ökologische und soziale Nachhaltigkeit auch im Unternehmenskontext mitdenken muss. Das heißt, dass wir so wirtschaften, dass nicht nur wir jetzt hier ein einigermaßen gutes Leben haben, sondern auch die zukünftigen Generationen, also unsere Kinder, Enkelkinder und so weiter. Und im Sinne der Nachhaltigkeit sollten wir wegkommen von diesem Mindset, wir wollen weniger schlecht werden und unsere Produkte sollen weniger schlecht sein, sondern wollen besser werden. Also wir wollen Produkte herstellen, die gut für Mensch und Umwelt sind und nicht weniger schlecht.
Ja, absolut. Da kann ich absolut zustimmen. Vor allen Dingen, was das Thema des Dreiklangs angeht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich habe diese Frage, die du, Sabrina, uns gerade gestellt hast, in meinem Vorstellungsgespräch, was ich mit unserem geschäftsführenden Gesellschafter hatte, an ihn gestellt. Und diese Antwort war mir auch extrem wichtig. Hätte er mir damals gesagt, naja, Nachhaltigkeit ist Umweltschutz, dann hätte ich gesagt, gut, vielleicht passt das mit uns beiden nicht so zusammen oder mit dem Unternehmen, weil es einfach viel mehr ist. Es ist dieser Dreiklang aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten. Und dass die, wie der Julian gesagt hat, im Einklang miteinander stehen, ist ganz, ganz wichtig.
Ich glaube, das knüpft ganz gut an, wenn wir da jetzt mal eure Firmen auch beleuchten. Also könnt ihr die vielleicht mal vorstellen, also eure Firmen generell und dann auch ihre Philosophie dazu?
Also ich arbeite für die Chemische Werke Klute. Wir sind ein Chemieunternehmen in vierter Generation, wurden 1950 gegründet, haben über 15.000 Kunden weltweit. Und ja, was machen wir? Wir entwickeln und produzieren Spezialitäten, Chemikalien, vor allem für die Metall-, Ver- und bearbeitende Industrie. Prozesslösungen, das heißt für zum Beispiel Kühlschmierstoffe zum Zersparen und Umformen von Metallen, aber auch Reiniger, Korrosionsschutzmittel, Spülmedien, alles was quasi vor und um die Lackierung von Metallen steht. Wir sind ja auch im Bereich Lösemittel sehr stark aktiv. Das heißt, Verdünner, Spülmedien, Reiniger auf Lösemittelbasis und so weiter und so fort, Entlacker. Und da haben wir schon vor vielen Jahrzehnten angefangen, die genutzten Produkte bei den Kunden wieder zurückzunehmen und wieder zu recyceln. Also das heißt, sparsames Wirtschaften und Recycling haben wir nicht erst seit ein paar wenigen Jahren auf unserer Agenda, sondern spielt seit Jahrzehnten eine sehr große Rolle. Und so setzen wir das immer fort und schauen natürlich, an welchen Stellen wir noch besser werden können.
So, Anna, jetzt bin ich gespannt auf deine Vorstellung des Unternehmens.
Ja, ich bin bei der The Coating Company beschäftigt. Wir sind 1502 gegründet worden. Wir haben vor ein paar Jahren die Auszeichnung als ältestes Familienunternehmen in Deutschland bekommen, sind heute in 17. Generation geleitet und haben ja ungefähr 1500 Mitarbeitende an 23 internationalen Standorten. Und unser Kernthema ist die Feuerverzinkung. Ich glaube, wer den Podcast nicht zum ersten Mal hört, dem muss ich das nicht in der Tiefe erklären. Aber grundsätzlich geht es um den Korrosionsschutz von Stahl und nicht um irgendeinen, sondern um den nachhaltigsten. Von daher ist das Thema Nachhaltigkeit bei uns schon durch unser Produkt oder durch unsere Dienstleistung ganz stark verankert und uns auch bewusst. Was unsere Firmenphilosophie anbelangt, haben wir uns vor einiger Zeit die Frage gestellt, was ist eigentlich unser Warum? Warum machen wir das, was wir machen? Und haben dann in einem internen Kreis diese Frage beantwortet für uns. Und dabei ist unser Purpose rausgekommen. Wir schützen heute die Generation von morgen. Wir haben noch den internen Zusatz auf dem Fundament von Vertrauen und Verantwortung. Und das umfasst unsere Firmenphilosophie eigentlich ziemlich gut, weil das ist für uns nicht irgendein toller Spruch, den wir uns an die Wand hängen, sondern es ist wirklich das, wonach wir unser Handeln ausrichten und uns auch hinterfragen immer wieder in strategischen Entscheidungen etc., ob das damit zusammenpasst. Und vor allen Dingen das Thema Schutz ist auch das, wo wir drauf herunterbrechen können, was wir eigentlich unseren Kunden anbieten, nämlich wir verkaufen den Schutz, wenn man so möchte. Und trotz dessen, dass das Produkt, was wir haben, schon sehr nachhaltig ist, geben wir uns damit nicht zufrieden, sondern schauen, wie können wir noch mehr schaffen, wie können wir noch nachhaltiger werden. Wir sind natürlich eine sehr energieintensive Branche. Da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, die man angehen kann und auch angehen muss, um da eben wirklich dem Thema Nachhaltigkeit und vor allem auch dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Vielleicht können wir da einmal einhaken und auf das Thema ESG-Kriterien kommen. Genau. Könnt ihr vielleicht einmal kurz für unsere Zuhörer erklären, worum es dabei geht?
Also ESG steht für Environment, Social and Governance. Das heißt, das ist eigentlich das, was wir anfangs schon mal so ein bisschen angedeutet haben, dass ökonomische, Umwelt und soziale Themen Hand in Hand gehen. Und ich verstehe unter ESG auch über dieses sehr klassische CSR, also Corporate Social Responsibility hinaus, dass man für all diese Themen Daten sammelt, KPIs hat, Werte hat. Und die man dann eben auch tracken kann und sozusagen auch sich fortwährend weiterentwickeln kann.
Um da vielleicht kurz einzuhaken, auch im Prinzip diese ESG-Kriterien haben vor allen Dingen vor dem Hintergrund der globalisierten Welt, in der wir uns befinden, natürlich einen Maßstab irgendwo geschaffen und sorgen auch für eine Messbarkeit. Nichtsdestotrotz, du hattest ja auch gefragt, warum sind sie so wichtig? Das beantwortet das sicherlich ein Stück weit, weil es eben Maßstab für Leistung und Integrität von Unternehmen ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer wichtig zu betonen, dass man da schon auch ein Stück weit genauer hinschauen muss, weil wo ich eine Messbarkeit haben kann, habe ich natürlich auch, ja, gerade im Bereich Nachhaltigkeit ein Stück weit Messbarkeit und auch die Gefahr für Greenwashing. Das ist immer eine ganz, ganz große Thematik.
Was würdet ihr sagen, inwieweit sind diese Kriterien schon bei euch angekommen im Unternehmen? Also sind die schon komplett umgesetzt?
Also komplett umgesetzt ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, weil wir eine hohe Komplexität haben bei diesen Themen, und es eben auch wichtig ist, die Dinge auch ganzheitlich zu betrachten. Deswegen, glaube ich, geht es auch nicht von heute auf morgen. Was immer auch ganz spannend ist, gerade wenn du vielleicht auch verschiedene Standards hast oder keinen genauen Standard hast. Ich glaube, viele Unternehmen, und das ist bei uns nicht anders, haben in der Vergangenheit auch schon viel gemacht und wussten gar nicht, dass das darunter fällt, haben es entsprechend auch nicht kommuniziert, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, zum Beispiel so Themen wie Arbeitssicherheit oder was auch immer. Deswegen ist es da, glaube ich, eine Herausforderung für die Unternehmen und auch für uns, da erstmal einen Überblick zu bekommen, was macht man eigentlich schon, was muss man machen, was sollte man machen, was sind die Stellschrauben. Und ich glaube auch, dass sich Unternehmen da auch schnell überfordert fühlen mit, weil das so schnell diese Themen immer größer werden, was dann natürlich ja nicht einfach ist. Und ich glaube, da muss man auch einfach schauen, dass man für sich als Unternehmen das Thema ernst nimmt, aber auch dann nicht versucht, irgendwie so die Pace so hoch zu treiben, dass man irgendwie eine Rolle rückwärts macht am Ende des Tages.
Ich würde gerne noch da kurz ergänzen, dass ich denke, dass man nie alle Sachen implementiert haben kann, sondern der Weg ist das Ziel, sage ich jetzt mal. Also man wird immer wieder neue Erkenntnisse haben, wo können wir noch draufschauen, welche Themen sollten wir noch bearbeiten, und dementsprechend ist es in einem stetigen Fluss. Also ich sehe auch Nachhaltigkeit nicht als ein Ziel, was man erreichen kann, sage ich jetzt mal in dem Sinn, sondern ein Weg, auf dem man sich begibt und dann so von Jahr zu Jahr besser wird. Und es gibt sozusagen nicht das nachhaltige Unternehmen per se, sondern es gibt einfach viele Themen, auf die man sich, die man arbeiten kann. Die Anna hat jetzt gerade gesagt, die sind ein sehr energieintensives Unternehmen. Klar, da werden Prozesse bei sehr hohen Temperaturen umgesetzt. Wird viel Energie verbraucht. Bei uns sieht es ein kleines bisschen anders aus. Wir sind zwar ein Chemieunternehmen, was generell ja schon auch eher mit einer hohen Energie, mit einem hohen Energieverbrauch verbunden ist. Unsere Prozesse sind allerdings intern, sage ich jetzt mal, relativ energiesparsam. Das heißt, Energie spielt bei uns gar nicht so eine riesige Rolle. Bei uns spielt dann eher eine große Rolle, welche Rohstoffe setzen wir ein zur Herstellung unserer Produkte. Wie werden diese Produkte beim Kunden eingesetzt? Also jetzt irgendwie jetzt mal ein Beispiel von einer Vorbehandlung von Metallen. Da gibt es Prozesse, eine klassische Zinkphosphatierung, die wird bei circa 60 Grad umgesetzt. Wenn man da irgendwie auf eine Dünnschichttechnologie, die wir auch anbieten, switcht, dann kommt man eher in den deutlich niedrigen Temperaturbereich, so wenn es teilweise sogar bei Raumtemperatur, da wird dann Energie, massiv Energie beim Kunden eingespart, und das heißt, wir legen einen deutlich größeren Fokus darauf, wie können wir unsere Produkte so designen, dass gesamt über alle Unternehmen hinweg oder eben vor allem auch bei unseren Kunden Energie eingespart werden kann.
Was würdet ihr denn sagen, welche Chancen ergeben sich aus einer nachhaltigen Ausrichtung?
Also wenn ich, oder?
Bitte.
Ihr kommt beide dran.
Für mich ist es ganz klar ein mittelfristigen Muss. Also wir sind als Chemische Werke Glute in der Branche schon als Nachhaltigkeitsvorreiter bekannt. Aber ich denke, da müssen mittelfristig alle Unternehmen mitziehen. Da, wie Anna das auch schon gemeint hat oder angeklungen hat, Kunden fragen nach und mehr nach solchen Themen. Wie geht ihr damit um? Oder fragen auch konkret nach nachhaltigen Produktlösungen. Alle Unternehmen setzen sich mehr und mehr Nachhaltigkeitsziele, sind auch durch CSRD, also die ganze Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht und so weiter und so fort, auch zum Teil dazu verpflichtet, sich Nachhaltigkeitsziele zu stecken. Und die Kunden wollen und müssen mehr oder weniger diese Ziele erreichen. Und deshalb sind sie, egal ob jetzt aus intrinsischer Motivation oder extrinsischer Motivation, dazu motiviert, ihre Nachhaltigkeitsperformance zu steigern, und dementsprechend werden sich auch nachhaltig ausgerichtete Unternehmen zukünftig mehr und mehr durchsetzen. Also wir können schon sehr viele nachhaltige Produkte oder Alternativen im Vergleich zu unserem Wettbewerb anbieten. Die werden auch mehr und mehr angefragt, weil wir halt sagen können, hey, ihr spart im Vergleich zu einem Wettbewerbsprodukt beispielsweise 50% CO2-Fußabdruck ein. Und ich denk, diese ganze Thematik, die wird in den nächsten paar wenigen Jahren noch massiv an Fahrt aufnehmen, und die Unternehmen, die eben nicht solche Produkte anbieten können, die werden dann langfristig vielleicht auch ökonomische Nachteile haben und vielleicht nicht mehr zu den ersten Lieferanten gehören, die von den Kunden ausgewählt werden. Also ich denke, zusammenfassend will ich sagen, Nachhaltigkeit ist auch mittelfristig ein ökonomisches Muss.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich sehe es auch als Muss. Ich glaube, wenn ein Unternehmen sich heute hinstellt und sagt, naja, es geht mich alles nichts an, weiß ich nicht, In 20 Jahren bin ich in Rente, das ist mir doch egal. Ich glaube, so kann kein Unternehmen mehr bestehen. Und das ist natürlich, wie der Julian schon gesagt hat, auch sehr vielfältig. Natürlich ist es für die Kunden wird es immer wichtiger, da geht es um Aufträge, da geht es um Wettbewerbsfähigkeit, vielleicht auch um Wettbewerbsvorteile mit Sicherheit. Es geht aber auch um Mitarbeitermotivation, um Recruiting. Es wird immer wichtiger auch für potenzielle Mitarbeitende. Es geht um Banken, da ist es mittlerweile auch ein Kriterium, auch wenn es um Kredite geht, etc. pp. Also eigentlich in sämtlichen Bereichen ist das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile etabliert und da ergeben sich nicht nur Chancen, sondern vor allen Dingen auch Nachteile, wenn man da gar nichts macht. Und es gibt ja mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass auch die wirtschaftlichen Kennzahlen bei Unternehmen, die nachhaltiger agieren als vielleicht andere, entsprechend positiver ausfallen. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft noch viel stärker werden wird und dass ja man da einfach wirklich als Unternehmen ganz dringend schauen muss, dass man da nicht gar nichts macht, ob das jetzt intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist, wie der Julian gesagt hat, wobei ich glaube, wenn es nur extrinsisch motiviert ist, dann wird man früher oder später trotzdem die Probleme bekommen. Ja, aber ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei und das ist auch gut so.
Jetzt haben wir schon öfter, oder Julian, wolltest du noch was sagen dazu?
Nee, ich wollte nur zustimmen.
Ja, danke euch. Ja, genau, jetzt haben wir ja schon öfters das Thema Motivation gerade gehabt und gehört. Und jetzt, da würde mich mal interessieren, eigentlich stelle ich mir das so vor, dass die Mitarbeiter ja sowieso schon, also was das Thema Nachhaltigkeit bestimmt schon motiviert sind. Aber wie fördert ihr das denn in Unternehmen, dass die noch mal mehr motivierter sind, da aktiv zu sein?
Also wir haben bei den chemischen Werken Glute jetzt vor einiger Zeit schon eine sehr, sehr intensive Schulungsreihe, Workshop-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit integriert. Das heißt, alle Mitarbeitenden, die werden im Bereich Nachhaltigkeit auch ausgebildet, sage ich jetzt mal. Dadurch steigt die Awareness für diese Themen, vielleicht auch für Themen, die nicht alle so auf dem Schirm haben. Anna meinte ja anfangs auch schon, für viele Leute ist Nachhaltigkeit irgendwie noch so, da geht es um Umwelt nur und vielleicht sogar nur Klimawandel, also und CO2-Bilanzen und so weiter und so fort. Aber es ist halt noch weitaus viel mehr und da schaffen wir dadurch erstmal die Awareness und für alle Mitarbeiter, für den jeweiligen Abteilungen auch das Know-how, was die brauchen in dem Bereich. Und so bilden wir gerade Sustainability Ambassadors aus. Also die werden alle Abteilungen bei Glute haben einen Sustainability Ambassador, der für ihre jeweilige Abteilung für das Nachhaltigkeitsthema eintritt. Da hat man jetzt schon auch gemerkt, dass jetzt im letzten Jahr auch so ein bisschen so ein wie so ein kleiner Wettbewerb draus geworden, dass die Leute da auch Lust haben, Sustainability Ambassador zu werden. Das wird dann halt quasi auch spielerisch durch Quiz und Fragebögen wird es so ein bisschen getrackt und die Leute, die da am besten abschneiden und man merkt, okay, die haben da am besten die größte Motivation und vielleicht auch am meisten verstanden und auch die Energie da, was im Unternehmen zu verändern, die werden halt eben zu einem Sustainability Ambassador gekürt und treiben so auch das Thema mit in ihre Abteilung rein, sodass das Thema nicht nur, wie das leider oft noch der Fall ist, an ein paar einzelnen wenigen Personen in irgendwie im mittleren Management irgendwie aufgehangen ist, sondern dass das so in das ganze Unternehmen bis von oben nach unten sich durchzieht durch alle Mitarbeitenden, ja.
Das klingt super spannend. Anna, was macht ihr?
Ich glaube, ganz wichtig neben dem Thema Schulung ist vor allem das Thema Kommunikation und vor allen Dingen auch das Thema zielgruppenspezifisch und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Wenn ich jetzt bei uns im Betrieb gehe, mich auf eine Bühne stelle und denen erkläre, was ein CO2-Fußabdruck ist, wie ich eine EPD berechne und sonst irgendwas, dann fragen die sich, ob ich sonst nichts zu tun habe. Aber wenn ich das auf eine andere Art und Weise erkläre, unser Geschäftsführer Gesellschafter ist letztes Jahr durch alle Werke gereist und hat den Kolleginnen und Kollegen erklärt, was sie eigentlich für einen Impact haben durch die Arbeit, die sie dort machen. Das sind ja alltägliche Dinge, die man kennt oder auch die Themen, die, ja, ich sagte mal, die Welt bewegen. Und wenn die Menschen dann verstehen, dass sie ein Teil davon sind und was wir eigentlich machen und wo wir auch hinwollen, dann fangen sie an, das zu verstehen. Und wenn man dann auch noch erklärt, es geht auch nicht nur um das Thema Umwelt, es geht noch um viel, viel mehr, dann sind das natürlich auch Themen, weiß ich nicht, Arbeitsschutz, aber auch ja, Mitarbeiterzufriedenheit, wo sich jeder mit identifizieren kann, dann ist das natürlich, kommt das ganz anders an bei den Menschen oder wird auch ganz anders aufgenommen, als wenn ich da jetzt mit irgendwie Zahlen, Daten, Fakten um die Ecke komme. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. da wirklich kontinuierlich zielgruppenspezifisch zu kommunizieren.
Welchen Einfluss hat die Philosophie auf eure Geschäftsaktivitäten? Gibt es auch mal ein Geschäftsfeld, auf dem man sich auf Grundlage der eigenen Philosophie zurückzieht?
Ich glaube, das ist eine ganz relevante Frage, weil ich glaube, genau bei solchen Themen zeigt sich, wie ernst meint man seine Unternehmensphilosophie. Schreckt man dann zurück, wenn es um Aufträge geht, die man dann vielleicht eben nicht annimmt, oder bleibt man da konsequent? Wir haben tatsächlich Beispiele gehabt, schon auch länger zurückliegend, aber auch aktuell. Wir haben beispielsweise einen Standort, wo wir Aluminium veredeln. Und da gab es einen Auftrag von der Rüstungsindustrie, sehr lukrativ für einen Kampfhubschrauber, die Abschussvorrichtung war das. Und damals ist der Paul Niederstein, unser Geschäftsführer-Gesellschafter, dort zu Besuch gewesen im Werk. Und dann hat man ihm das ganz stolz gezeigt und er hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, es ist wunderbar, aber es tut mir leid, das können wir nicht mehr machen. Nicht, weil er sagt, ich bin der Oberpazifist, sondern weil das einfach auch damals eine Situation war, als Familienvater sich vorzustellen, dass da irgendwo in Afghanistan das aus Versehen den Falschen trifft, auch einfach ein Punkt war zu sagen, das passt nicht zu unserer Unternehmensphilosophie. Und wir haben über die Jahrhunderte natürlich auch in der Rüstungsindustrie Aufträge gemacht und sagen, okay, das ist aber heute einfach nicht mehr das, was mit unserer Unternehmensphilosophie einhergeht. Genauso sagen wir heute, wir kaufen keine Teslas als Firmenfahrzeuge, weil einfach von dem Elon Musk die Philosophie sehr konträr ist zu unserer Unternehmensphilosophie und wir einfach für uns entschieden haben, dass wir das nicht unterstützungswert finden.
Wir hatten es auch gerade schon ein bisschen angesprochen, so die Vorteile ja auch von, wenn Unternehmen wirklich nachhaltig handeln und das auch wirklich Teil der Firmenphilosophie ist. Vielleicht können wir da noch auch mal auf noch ein bisschen konkreter werden in Bezug auf ja, Markenvorteil und finanzielle Anreize tatsächlich auch.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, wenn es ums Thema langfristige Wertschöpfung geht, das sind viele Aspekte, die da mit reinspielen. Und ich glaube, dass die Nachhaltigkeit oder die nachhaltige Unternehmensphilosophie ein Erfolgsfaktor ist, aus vielerlei Hinsicht. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit ja gegebenenfalls auch Zugang zu neuen Märkten und Kunden schaffen kann, für Innovation sorgt und auch für sinnvolle Investitionen. Es steigert die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens, sowohl hinsichtlich von Kunden als auch von Banken, von potenziellen Mitarbeitern, von der eigenen Belegschaft natürlich auch. Und ich glaube, das sind ja ganz, ganz viele Themen, auch eigene Risikominimierung, die da relevant werden bei dem Thema.
Also ich habe es ja auch vorher schon gesagt, dass im Kunden ja auch zunehmend daran interessiert sind, nachhaltige Produkte zu kaufen und das natürlich ein zunehmender Wettbewerbsvorteil ist, wenn man diese Produkte anbieten kann und wenn man den Weg nicht einschlägt, dass man da auf jeden Fall große Nachteile irgendwie das nach sich ziehen kann. Ein konkretes Beispiel vielleicht noch. Wir haben in den letzten Jahren sogenannte Sustainability-Tools entwickelt, die wir im Vertrieb nutzen, die halt eben genau die Umweltauswirkungen der Prozesse bei unseren Kunden berechnen können. Und so können wir, was ich halt immer sage, dieses Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen, dem Kunden auch schwarz auf weiß irgendwie vorrechnen, was das denn bringt, weil nur so kann man die Kunden davon überzeugen und so hat es auch sowohl für uns als auch unsere Kunden finanzielle Vorteile. Also das heißt, der Kunde gibt in diese Nachhaltigkeitstools seine prozessspezifischen Daten rein, bei welchen Temperaturen wird der Prozess gefahren, wie oft wird das Bad gewechselt, wie viel Chemie wird verbraucht, welche Energieträger benutzt er und so weiter und so fort. Und dann können halt so Vorher-Nachher-Vergleiche erstellt werden, wie durch eine Umstellung von einem konventionellen Produkt auf ein nachhaltiges Produkt von uns durch eine Temperaturreduktion, wie viel Energie gespart werden kann, wie viel CO2 gespart werden kann, wie viel Wasser gespart werden kann und dementsprechend aber auch, wie hoch die potenziellen Kosteneinsparungen sind durch einen reduzierten Energieverbrauch und so weiter. Das heißt, oft kann das halt eben sein, dass wenn man vielleicht ein Produkt von uns, was vielleicht irgendwie 10% mehr kostet als ein konventionelles Produkt, man da aber in Summe eigentlich eine viel höhere Kosteneinsparung hat beim Kunden, dadurch, dass er seine Temperatur deutlich reduzieren kann und in Summe muss der Kunde dann zwar vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen für die Produkte von uns, aber in Summe spart er trotzdem mehrere 10.000 oder 100.000 Euro, dadurch, dass er halt eben eine immense Energieeinsparung hat. Und genau durch solche Projekte kann halt gezeigt werden, wie Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen und wie man dann halt eben durch nachhaltige Wirtschaftsweise auch ökonomische Vorteile, finanzielle Vorteile erzielen kann.
Ich finde, das war gerade ein gutes Stichwort für meine nächste Frage, nämlich welche Rolle wird Nachhaltigkeit auch in Zukunft haben?
Ich war beispielsweise kürzlich mit auf einer Jobmesse vertreten, wo man auch merkt, dass sehr viele interessierte Menschen auch konkret nach Nachhaltigkeitsstrategien oder den Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen bei uns im Unternehmen fragen. Und ich meine, Anna hat es vorher auch schon gemeint, dass das quasi auch eine ausschlaggebende Frage war, ob man da arbeiten möchte oder nicht. Und so betrifft es zukünftige Generationen, glaube ich, mehr und mehr. Und gerade vor dem Hintergrund des steigenden und zunehmenden Fachkräftemangels ist es auch ein immer größeres Thema. Also, aber eben auch in ganz kleinen operativen Prozessen wird es eine zunehmende Rolle spielen. Also im Einkauf beispielsweise ging es in Vergangenheit wahrscheinlich fast ausschließlich darum, welcher Lieferant kann zu welchem Preis die Produkte anbieten. Und da werden einfach andere Themen, wie vorher schon angesprochen, mit unserer Lieferantenbewertung anhand von Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle spielen, ob man überhaupt einen Lieferanten als solches auswählt oder halt auch für ein spezifisches Produkt wird man halt jetzt zum Beispiel nicht nur den Preis anschauen, sondern beispielsweise auch die CO2-Bilanz oder die Recyclingfähigkeit oder andere Themen. Also die werden sich durch sämtliche Abteilungen von Unternehmen durchziehen.
Ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt, was der Julian gerade sagt. Ich glaube, die Betrachtung auch von dem Kunden wird nachhaltiger. Also ich schaue mir nicht nur einen Faktor an oder am Anfangspunkt, den Preis zum Beispiel, sondern ich schaue mir auch vielleicht den Lebenszyklus davon an und andere Faktoren, Nachhaltigkeitsfaktoren und so weiter und so fort. Und daran sieht man ja auch, wie stark das Thema Nachhaltigkeit ja mittlerweile auch verankert ist in sämtlichen Bereichen.
Also was mir da noch so ein bisschen kommt, ist gerade, dass wir haben ja viel jetzt auch über die Verantwortung von Unternehmen gesprochen. Ne? Ich würde es gerne noch mal so ein bisschen auf die Einzelperson oder auf den Konsumenten richten. Welche Verantwortung seht ihr denn da auch bei den Konsumenten?
Ich sehe eigentlich beim Konsumenten dieselbe Verantwortung wie beim Unternehmen. Wir haben ganz am Anfang über den Dreiklang gesprochen und auch, dass sie im Einklang stehen. Und das sehe ich nicht nur für Unternehmen, sondern das sehe ich eigentlich für jeden Einzelnen genauso. Sicherlich sind da andere Themen oder teilweise andere Themen, die dann darunter fallen. Aber ich glaube, jeder Einzelne ist in der Verantwortung, eben nachhaltig zu handeln. Und man kann das nicht nur auf die Unternehmen runterbrechen, dass die Verantwortung tragen für die gesamte Gesellschaft.
Ja, das sehe ich auch so. Also da kann man, finde ich, auch nochmal den Bogen zur allerersten Frage nochmal spannen, eine der ersten Fragen, was denn Nachhaltigkeit für uns denn überhaupt bedeutet, als ich daneben halt auch gesagt habe, dass es vor allem darum geht, dass man eine zukunftsfähig wirtschaftet, sodass quasi man auch eine lebenswerte Welt hat, nicht nur für die Generation jetzt, sondern auch für zukünftige Generationen und das heißt auch für Kinder, Enkelkinder und so weiter. Und ich finde, gerade bei dem Punkt ist es ja auch sehr nah an einem Endkonsumenten dran, der möglicherweise selbst Kinder hat oder plant, Kinder zu bekommen, dass man quasi das Private, das Familiäre und das Berufliche nicht so klar voneinander trennt, dass man sagt, hey, das, was ich hier im Beruf mache oder meine persönlichen Entscheidungen im privaten Kontext, wie kaufe ich ein, welche Produkte kaufe ich, unter welchen Bedingungen, sozialen oder ökologischen Bedingungen wurden die hergestellt, das hat einfach eine Konsequenz darauf, wie zukünftige Generationen, möglicherweise die eigenen Kinder und Enkelkinder zukünftig leben können. Und dementsprechend, finde ich, kann man das gar nicht voneinander trennen. Und dementsprechend hat natürlich der Endkonsument eine genauso hohe Verantwortung. Also ich finde es gefährlich, dass man quasi die Verantwortung immer schön weitergibt an den Endkonsumenten, weil das ist schon auch irgendwie so eine Botschaft, die noch viele Unternehmer oder Leute im Top-Management so im Kopf haben. Wir können ja auch nur das machen, was unsere Kunden verlangen. Da sind uns die Hände gebunden, dass wir machen, was der Kunde will. Der Kunde ist König. Da sollte man auch von wegkommen, sondern der Kunde, der hat schon auch Nachhaltigkeitsanspruch oft und der Kunde kann halt leider auch nur kaufen, was er auf dem Markt gibt. Also die Kunden, die Unternehmen selbst, die sind genauso eine Verantwortung.
Ja, absolut.
Also ich finde, das war schon ein super spannendes Gespräch. Ja, ganz lieben Dank, ne, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank an euch beide, dass ihr eure Einsichten und Erfahrungen geteilt habt. Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Konzept. Dabei steht im Fokus, nicht nur heute, sondern auch morgen und darüber hinaus verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu wirtschaften. Die Herausforderungen auf diesem Weg sind vielfältig. Doch wenn wir diese Herausforderungen meistern, öffnen sich Türen zu langfristigem Erfolg und echter Wertschöpfung. Das war also bereits unsere 6. Folge. Wir hoffen, dass ihr genauso inspiriert seid wie wir, wenn es um Nachhaltigkeit als Firmenphilosophie geht. Bleibt dran für weitere spannende Themen. Bis bald bei Think Tank, dem Podcast der Feuerverzinkungsindustrie.